Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Christian Flotho am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. Im Mittelpunkt steht heute ein meist plötzliches Ereignis, das als einschneidend und auch zunächst beängstigend erlebt werden kann. Diese Plötzlichkeit und überraschende Veränderung erinnern fast etwas an den Anfang von Franz Kafkas berühmter Novelle Die Verwandlung, die ja so losgeht, als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Und etwas später heißt es, was ist mit mir geschehen, dachte er, es war kein Traum. So ähnlich könnten auch Menschen denken, die nach dem Aufwachen eine unerwartete, besorgniserregende Veränderung erleben, zumal diese manchmal zudem noch mit sehr unangenehmen Begleitsymptomen auftreten kann, nämlich mit Schwindel oder auch Ohrgeräuschen. Zu reden ist über den plötzlichen Hörsturz. Wie kann so etwas geschehen? Was ist medizinisch zu tun? Früher waren ja durchblutungsfördernde Infusionen oder Tabletten angesagt, die häufig doch nicht halfen. Was gibt es heute dagegen? Verschwinden die Beschwerden auch wieder von allein? Bessert sich alles, sodass es mal wieder wird, wie es war? Oder welche Probleme können weiter bestehen, auf die sich der oder die Betroffene einstellen muss?
Wir hören jetzt gleich Sätze, die haben keine Bedeutung. Es sind jeweils 5 Wörter und Sie wiederholen das einfach so, wie Sie das verstehen.
Wolfgang schenkt 12 schwere Tassen.
Wolfgang schwenkt 12 schwere Tassen.
Thomas bekommt 7 rote Schuhe.
Irgendwas mit roten Schuhen.
Sprachverständnisprobleme nach einem Hörsturz bei der Untersuchung dann danach. Was bleibt, was ist zu verbessern? Was hilft, was braucht man nach heutigen Erkenntnissen gar nicht erst zu versuchen? Dazu mehr im Schwerpunktthema im weiteren Verlauf der heutigen Sendung. Doch zunächst ein Überblick. Bis 11.30 Uhr geht ja die Sendung. Nach den Nachrichten 10:30 berichten wir aktuell aus der Medizin. Heute sind es die folgenden 3 Themen. Zunächst Herz-Kranz-Verengung. Und die Frage Bypass-Operation oder Versorgung mit einer Gefäßstütze, da gibt es eine ganz neue Studie, die eben über einen 5-Jahres-Zeitraum das Vergleichen untersucht hat. Oder Epilepsie, Konzepte gegen den Bewegungsmangel und Nebenwirkungen von Insektengiften. Pyrethroidhaltige Insektizide erhöhen nämlich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Nach den Nachrichten haben wir dann also wieder um 11 Uhr und um 11.05 Uhr geht es also weiter mit dem weiteren Schwerpunktthema, nämlich zum plötzlichen Hörsturz. Da haben wir jede Menge Zeit, dann auch Ihre Fragen zu beantworten. Und diese Fragen zum heutigen Schwerpunktthema mit oder ohne Schwindel, plötzlicher Hörsturz, die können Sie ab sofort unserem Telefonteam durchgeben. Unser Experte, mit dem Sie dann ja auch live hier sprechen können, beantwortet diese gern. Ich gebe Ihnen jetzt unsere Telefonnummer durch, die Sie kostenlos, wenn Sie anrufen, erreichen. 00800 4464 4464. Ich sage sie nochmal. 00800 4464 4464. Schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und ja, jetzt möchte ich Ihnen den Experten heute Morgen hier im Studio vorstellen. Er kommt aus Düsseldorf. Professor Jörg Schipper ist der Direktor der HNO, Universitätsklinik und Polyklinik in Düsseldorf. Und er ist schon oft unser Experte hier zu Themen aus seinem HNO-Spezialgebiet auch gewesen. Auch zu diesem Thema, wir haben das nach einigen Jahren wieder aufgegriffen, um immer wieder zu fragen, mal, was gibt es denn Neues? Aber lassen Sie vielleicht erstmal vorab die allgemeinere Frage stellen. Der Begriff lässt einen ja fast erschauern. Plötzlicher Hörsturz. Was stürzt da? Wer stürzt da? Und wann und wie plötzlich tritt es denn auch tatsächlich auf?
Ja, der akute Hörsturz wird heute definiert als ein plötzlicher Hörverlust, meist einseitig, seltener beidseitig, ohne erkennbare Ursache. Es gibt natürlich, wie zum Beispiel Traumata, wenn Sie ein Schädel-Hirn-Trauma erleiden, kann es natürlich auch zu einem einseitigen Hörverlust kommen. Aber mit dem klassischen Hörsturz ist eigentlich gemeint, man kennt die Ursache nicht, er tritt spontan auf, ohne erkennbare Ursachen aus der Umgebung. Und das schafft natürlich Angst. Sie haben es schon gerade erwähnt, die Betroffenen wissen nicht, was los ist. Sie haben Angst, in ihrem Kopf stimmt etwas nicht. Ist da vielleicht eine Blutung? Ist da ein Tumor oder ähnliches?
Und das sind die häufigsten Befürchtungen dann, die Sie auch erleben?
Das sind die meisten Ängste der Patienten. Absolut verständlich natürlich auch, weil man hat sofort Angst, dass man vielleicht nicht mehr arbeitsfähig ist. Man hat vielleicht einen Kredit am Laufen, man hat eine Familie zu versorgen. Und das führt zu Existenzängsten sofort. Und dann verstärkt sich das häufig noch, weil so eine Art Panikreaktion dann auch häufig mit begleitend läuft und dadurch ja die ganze Situation noch sich verschlimmert.
Eine Partnerin, Partner sagt, erstmal abwarten, du komm, du hast vielleicht da irgendwas oder einen Fropf im Ohr oder nun warte mal ab. Aber die Panik wird dann unter Umständen nur noch verstärkt.
Genau, so ist es. Natürlich gibt es, Sie haben schon gerade erwähnt, wir haben schon die ersten Differentialdiagnosen gerade gehört.
Die kommen wir jetzt, ja.
Absolut, also natürlich so ein Ohrschmalz zum Beispiel ist gar nicht so selten. Und wenn man dann badet oder man macht eine Flugreise irgendwo, wo es jetzt gerade schön warm ist und dann plötzlich macht es plopp und dann Ohr ist zu. Das muss nicht ein Hörsturz sein, das kann natürlich auch zum Beispiel durch Ohrschmalz bedingt sein, was dann komplett durch Aufquellen, also wenn man ins Wasser geht, dann quillt das auf und dann ist plötzlich der Gehörgang, der äußere Gehörgang komplett verschlossen.
Gut, da haben wir schon eine Möglichkeit, die dann harmlos ist. Der Fachmann, die Fachfrau zieht es raus und dann ist gut.
Genau.
Okay.
Aber, und beide freuen sich.
Und beide Arzt freuen sich.
Und Patient.
Beide sind glücklich. Aber das ist ja leider beim Hörsturz eben halt nicht der Fall.
Genau.
Was kommt da eigentlich wirklich ursächlich in Betracht? Was passiert da? Wo sitzt der Schaden?
Also man diskutiert heute, dass es sich um eine Durchblutungsstörung handelt, weil wir wissen, dass es eine in erster Linie eine sehr kleine, schmale Arterie gibt, die wir häufig auch sehen bei den sogenannten Akustikusneurinom-Operationen.
Da kommen wir noch zu, weil das auch ein Problem ist. Sagen Sie mal nur bitte zur Einordnung, was das ist.
Ein Akustikusneurinom ist ein gutartiger Tumor, der vom Gleichgewichtsnerv ausgeht und dann häufig auf den Hörnerv drückt und auch Ursache sein kann für einen akuten Hörverlust.
Beide verlaufen zusammen auch dann
im inneren Gehörgang. Also nicht im äußeren, im inneren Gehörgang.
Im inneren Gehörgang, also ganz tief drin, dort hinten, wenn man da mal draufklopft, hinter der Ohrmuschel. So in der Gegend ist es in etwa, wo Sie ja dann auch nachgucken würden oder operieren würden.
Genau. Und dieses Gefäß, Arteriae Labyrinthi, es gibt zwar auch Kollateralgefäße, man weiß nur nicht, bei manchen sind sie stärker.
Die also so umgehen können.
Genau, also Umgehungs- oder Ersatzkreisläufe, bei manchen sind sie stärker ausgeprägt, bei anderen nicht. Das ist also individuell unterschiedlich. Und wenn es dann zu Gefäßspasmen kommt, das ist nicht selten, in Stresssituationen findet das nicht selten statt. Also wir wissen natürlich auch, dass häufig so, wenn jemand lange Zeit gestresst war, anfälliger ist für einen Hörsturz. Und diese Gefäßspasmen können dann zu einer kurzfristigen Durchblutungsstörung im Innenohrbereich führen, was dann subjektiv als Hörverlust wahrgenommen wird.
Das heißt, da ist dann auch nicht bedeutsam, ob irgendwo diese ganz kleine Arterie noch an der Innenwand eingeengt ist oder nicht. Also dass eine Hypercholesterinämie, Bluthochdruckprobleme und so weiter einen Ausgangspunkt darstellen, sondern das Ding zieht sich einfach zusammen, möglicherweise durch Adrenalin und so weiter mit vermittelt.
Durch vegetative Reaktion, also durch Adrenalin oder auch vielleicht durch das Nervensystem, Vagus Sympathicus bedingt, wenn es dann nicht im Gleichklang ist, kann sowas auslösen und dann gibt es eine kurzfristige Blutungsstörung.
Und dann gilt es im Grunde genommen alles zu tun, damit dieser Spasmus, dieser Krampf wieder nachlässt, oder?
Genau, weil es kommt natürlich dann zu katabolen Reaktion in den Hörzellen, also in den äußeren Haarzellen, das sind eigentlich die entscheidenden, die werden kurzfristig nicht mehr mit Blut oder mit Nahrung versorgt, wenn ich das mal so umschreiben darf. Und dann schaltet die Zelle um und sozusagen aktiviert einen Notkreislauf, der aber nur für eine gewisse Zeit funktionieren kann. Und wenn man in dieser Zeit, man nennt das eben auch dieses therapeutische Fenster, nicht gegenreguliert, dann kann es zu einem bleibenden Hörschaden kommen.
Wie lässt sich denn dagegen regulieren? Also lege ich den Patienten, die Patientin am liebsten in Tiefschlaf und sage, nun schlafen wir erstmal, geht der Krampf schon weg? Oder was für Möglichkeiten gibt es? Die Durchblutungsfördernden, die ich schon mal auch angetextet hatte, die angeblich ja dann doch nichts bringen, sind doch eigentlich gar kein schlechtes Konzept gewesen.
Genau, Ihre Ausgangsfrage war ja, was vermutet man heute? Mhm. Also es ist nicht bewiesen, sondern was ich jetzt gerade gesagt habe, ist reine Spekulation. Es gibt Vermutungen. Es gibt eine Studie mit einem 7-Tesla-Kernspin-Tomogramm, vor ca. 5 Jahren publiziert. Die haben also Patienten, in Asien ist die durchgeführt worden, mit einem Hörsturz in einen Kernspinnen gesetzt. Und da kann man diese Arterie Labyrinthi, die wirklich hauchdünn ist, da kann man die erkennen auf so einem, in so einem starken Kernspin. Und die haben aber keine signifikante Korrelation gefunden, was man ja vermuten würde, dass eine Durchblutungsstörung oder Thrombose entsteht als Ursache für einen Hörsturz. Das konnten die nicht feststellen. Aber man konnte auch nicht sagen, dass vielleicht doch ein Gefäßspasmus auslösend war.
Der schon wieder vorbei war.
Der schon wieder vorbei war, genau. Also wir sind da noch keinen Schritt weiter. Wir wissen nur, dafür gibt es oder gab es ja Studien, auch teilweise von den Krankenkassen mit unterstützt, weil die wollten natürlich wissen, macht es Sinn, hier durchblutungsfördernde Medikamente zu verabreichen und dann auch noch stationär oder ambulant, ist ja auch noch eine wichtige Frage. Und da hat sich gezeigt, dass es keine signifikanten Unterschiede gibt, die das rechtfertigen würden.
Und stattdessen, welche Medikamente kommen, wenn Sie überhaupt da irgendwie was versuchen wollen, in Betracht heute?
Also es gibt eine Leitlinie, die sich sehr ausgiebig damit beschäftigt hat, eine S1-Leitlinie, die allerdings jetzt im Jahr 2019 ausgelaufen ist. Allerdings ist eine neue in Vorbereitung. Und die haben sich sehr ausführlich mit der Literatur beschäftigt. Und dort ist eben beschrieben, es gibt einige Studien, auch prospektiv, wo Placebo gegen Verum, also ein Placebo gegen ein tatsächliches Medikament geprüft wurde.
Also man gibt die und guckt, was wird.
Genau. Und da hat man doch zeigen können, dass zumindest Cortison tatsächlich einen signifikanten Vorteil darstellt. Sodass heute aufgrund dieser Studienlage zunächst empfohlen wird, für 3 Tage, wenn ein Hörsturz auftritt, dass man Cortison verabreicht.
Da ist immer von auch ganz hohen Dosen die Rede und genau. Da scheuen sich ja Patientinnen und Patienten auch.
Da gibt es unterschiedliche Aussagen oder Empfehlungen. Einmal, dass man Hochdosis Cortison gibt, also 250 Milligramm, 3 Tage.
Cool.
Ist ordentlich. Es gibt aber auch Studien seit Neuestem, die empfehlen nur 5 Milligramm, eine Low-Dose-Cortisongabe. Da ist man fast unter den Nebenwirkungen von Cortison, kann aber diese antiphlogistische entzündungshemmende Reaktion, so vermutet man, nutzen, die dann einen positiven Effekt haben soll.
Auch nur 3 Tage oder länger?
3 bis 5 Tage, auch da gibt es wieder unterschiedliche Empfehlungen.
Und getestet mit gleichem Ergebnis?
Es ist natürlich nicht getestet worden gegen Hochdosis, nee. Das steht aus. Aber zumindest hat man zeigen können, dass es einen positiven Effekt hat gegen Placebo.
Dann gibt es jede Menge Naturheilmittel auch, die da angepriesen werden. Ist da etwas untersucht worden oder ist das wirklich dem Einzelnen ausprobieren dann möglicherweise vorbehalten?
Also Ginkgo ist ja ein großes Thema, weil es ist auch nicht preiswert und die Krankenkassen übernehmen nicht die Kosten für das Ginkgo in der Regel, zumindest die gesetzlichen nicht. Es gab Studien, auch hier von den Krankenkassen muss man auch erwähnen, unterstützt und die haben gezeigt, dass es keinen Benefit gibt, wenn man Ginkgo verabreicht. Es gibt allerdings Tierversuche, die zeigen konnten, dass Ginkgo einen positiven Effekt hat, was die Regeneration oder die wiedererlangte Hörfähigkeit betrifft.
Welche Untersuchungen werden gemacht, wenn Patientin zu Ihnen kommt, sagt, Hilfe, ich habe einen Hörsturz? Die kommen ja häufig dann sehr dramatisch auch an.
Genau, also der erste Punkt ist, dass man natürlich einen Hörtest macht und guckt und natürlich ins Ohr guckt, haben wir schon gerade gehört. Also wir müssen natürlich einen Ohrschmalz oder ein Cerumen ausschließen. Wir müssen auch einen Tubenkatarr ausschließen. Das ist ein Erguss, also Flüssigkeitsansammlung im Mittelohr, die kann auch mal sowas auslösen. Dann machen wir einen Hörtest und wenn wir tatsächlich sehen, aha, hier ist ein akuter Innenohrabfall, dann gibt es weiterführenden Tests, die zum Beispiel die äußeren Haarzellen betreffen. Da werden also die otoakustischen Emissionen überprüft. Wichtig ist auch, dass man das Gleichgewichtsorgan mit überprüft, weil es gibt auch eine sogenannte Perilymphfistel. Das heißt, es gibt einen Riss einer Membran im Bereich des Labyrinths und das kann auch mit einem akuten Hörsturz einhergehen. Allerdings berichten dann die Patienten, das muss man dann erfragen als Arzt, haben sie gerade eine anstrengende Tätigkeit vorher ausgeübt, haben sie zum Beispiel einen Wasserkasten gehoben oder einen Bierkasten gehoben. Bei solchen Dingen kann es zu einem Riss kommen aufgrund der Drücke oder der Bauchpresse, die da eingesetzt wird. Und das führt dann auch zu einem akuten Hörverlust. In diesem Fall müsste man operativ tätig werden und diese Membran verschließen. Und zwar möglichst schnell. Also da gibt es auch ein Therapiefenster von 7 bis 10 Tagen. Sonst läuft eben die Flüssigkeit aus dem Innenohr aus ins Mittelohr. Und wenn die komplett sozusagen ausgelaufen ist, dann ist es schwierig, das Hörvermögen noch wieder zurückzuholen.
Also eine sehr komplexe Geschichte, auch Absolut. Was dann die Folgen, das Zurückbleibende angeht. Auch da wird man ja wahrscheinlich diese Untersuchungen wiederholen. Wie laufen sie ganz konkret ab? Wir haben eben schon am Anfang so einen Ausschnitt dort gehört. Ja, was kann da bleiben nach so einem Hörsturz? Welche Entwicklungen gibt es, auch zum Positiven eben halt hin? Das ist unser Thema, was wir sicherlich noch weiter dann besprechen werden in dieser Sendung. Mein Kollege Martin Winkelheider hat einen Patienten in Köln kennengelernt, der seine Krankheitsgeschichte erzählt hat. Und er durfte, Martin Winkelheider, bei der Nachuntersuchung auch dabei sein.
Die Hals-Nasen-Ohren-Universitätsklinik Köln.
Ja, mein Name ist Wilhelm Beckermert, ich komme aus Köln.
Mein Name ist Christopher Lührs, ich bin Oberarzt an der Uniklinik in Köln und befasse mich unter anderem mit dem Ohr und den assoziierten Erkrankungen. Sie können ja vielleicht nochmal erzählen, der Grund, warum Sie bei uns waren und zu uns gekommen sind, liegt ja jetzt 3 Wochen her. Erzählen Sie nochmal, wie hat das Ganze angefangen?
Ich habe etwas geschlafen, eine halbe Stunde, und bin aufgewacht und habe gemerkt, dass ein ganz dunkles Gefühl in meinem Ohr war. Und dann bin ich ganz schnell zur Uniklinik gefahren und habe dann sofort Cortison am ersten Tag bekommen.
Das war auf dem linken Ohr, oder?
Auf dem linken Ohr war das, ja. Da merkte ich, dass ich überhaupt gar nichts mehr gehört habe auf dem linken Ohr. Das war gleich null für mich. Und dadurch war mir das sofort klar, dass ich da wieder einen Hörsturz hatte. Ne?
Waren noch andere Symptome da, außer dem Hörverlust? Schwindel beispielsweise, Ohrgeräusche beispielsweise?
Das Nicht-Hören ist gar nicht mal so schlimm, aber diese lauten Ohrgeräusche, so ein Laster fährt da durch die ganze Zeit, ne, macht einen natürlich wahnsinnig. Und man überlegt dann, ja, hoffentlich wird es besser. So kann ich dann nicht mitleben mit den Ohrgeräuschen.
Dann schauen wir jetzt mal ins Ohr rein, machen danach einen Hörtest und gucken mal, wo sie heute stehen. Dann guckt einmal die rechte Seite, man schaut sich mal beide Seiten an zum Vergleich.
Ja, die gute.
Aber Ihre Ohren sehen tipptopp aus, gibt es nichts dran zu meckern. Jetzt im Hörtest wollen wir sehen, wie sie funktionieren.
Gehen wir mal rüber, ja?
Ja.
Es geht auf dem rechten Ohr los, sobald Sie ganz leise etwas hören. Kurz bitte den Knopf drücken.
So, jetzt kriegen Sie erstmal einen Kopfhörer auf.
Nach links einmal kurz, ja.
Und noch so einen zweiten Bügel, der am Knochen hinterm Ohr aufliegt.
Es geht auf dem rechten Ohr los.
Sehr gut.
Genau, sobald Sie es hören. Genau.
Nach dem Hörtest folgt ein Sprachverständnistest.
Sie hören jetzt gleich Sätze, die haben keine Bedeutung. Es sind jeweils 5 Wörter und Sie wiederholen das einfach so, wie Sie das verstehen.
Wolfgang schwenkt 12 schwere Tassen.
Wolfgang schwenkt 12 schwere Tassen.
Thomas bekommt 7 rote Schuhe.
Irgendwas mit roten Schuhen.
Stefan nahm 7 schöne Tassen. Kerstin sieht 18 grüne Sessel.
Kerstin grüne Sessel.
Britta verleiht 11 alte Bilder.
Britta verleiht ihre Bilder.
Wir haben hier also das Tonaudiogramm. Gibt die rechte Seite, wo man sieht, die funktioniert recht gut. Mhm. Und auf der linken Seite sieht man also diese Kurve hier, die ist deutlich herabgefallen. Und herabgefallen bedeutet, alles was da drüber ist, ist das, was Sie nicht mehr hören. Alles, was darunter ist, hören Sie, beziehungsweise Sie fangen eben erst an zu hören auf diesem Ohr bei, man sieht es hier auf dieser Skala, circa 60 bis dann teilweise 80 Dezibel. Mhm. 70 Dezibel, 80 Dezibel, da sind wir also, das ist ein Lastwagen, der bei Ihnen vorbeifährt, Disco-Lautstärke, also richtig, richtig laut. Deswegen, das hier, das bedeutet, dass Sie funktionell im Grunde auf dem Ohr taub sind. Das heißt, das Ohr für Alltagsgeräusche, insbesondere auch Gespräche, eigentlich nicht nutzen können. Nee. Hätten Sie nur dieses Ohr, wäre es sehr schlecht und Sie wären quasi funktionell taub. Ne? Mhm. Da muss man eben nochmal schauen, was die nächsten Wochen bringen. Aber es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass sich nichts tut. Ne? Das muss man wissen. Ist so. Wenn Sie hier auf die linke Seite jetzt ein Hörgerät bekommen, können Sie damit wieder Sprache einigermaßen verstehen. Insbesondere, wenn Sie dann beide Ohren eben gleichzeitig benutzen können, wird das die Orientierung im Raum besser, weil sie die Lokalisation von Geräuschen wird besser. Und dann bin ich bei Ihrem Hören relativ sicher, dass Sie davon also einen gewissen Nutzen haben werden. Ja, das sollte man also nochmal in Angriff nehmen. Warten Sie nochmal ein bisschen ab und dann schauen wir. Okay.
Soweit die Reportage von Martin Winkelheide. Das ist ja sehr eindrucksvoll von diesem Patienten, dem dann gesagt wird, wir müssen mal gucken, was passiert. Aber es kann auch sein, dass das nicht mehr besser wird. Kommt das häufiger vor?
Ja, das kommt häufiger vor. Wichtig ist, was ich schon eingangs erwähnte, dass wirklich schnell gehandelt wird, also schnell eine Diagnostik erfolgt, damit das therapeutische Fenster nicht zugeht.
Darüber wird zu sprechen sein, wann ob es ganz schnell, wie es überhaupt nur geht, sein muss oder ein, zwei Tage auch abgewartet werden können, mit oder ohne Schwindel. Der plötzliche Hörsturz. Unser heutiger Experte, Professor Jörg Schipper, Direktor der HNO-Universitätsklinik Düsseldorf, hat nämlich Ihre Fragen gesichtet draußen und sie auch mitgebracht. Zum Beispiel von einem Hörer, der sagte, vor 13 Jahren habe er einen Hörsturz erlitten. Damals war seine Mutter auf der Intensivstation, ist dort gestorben, der Tag nach ihrem Tod. Dann, da erlitt er den Hörsturz und er meint ganz klar, es kann durch Stress bedingt auftreten. Würden Sie dem zustimmen?
Würde ich absolut der Sache zustimmen. Interessant ist natürlich, ob da spontan sich wieder zurückgebildet hat oder ob der Hörsturz geblieben ist oder wurde mit Cortison behandelt. Aber das ist so ein typisches Beispiel für diesen Gefäßspasmus in dieser Arterielabyrinth, die ich es gerade beschrieben hatte.
Mit den Ohrgeräuschen, da werden wir noch im Laufe der Sendung drüber mitsprechen. Ist denn bei dem Tinnitus, der jetzt nichts mit Hörsturz automatisch zu tun haben muss, ohne dass es jetzt auch unser Thema ist, ist denn da auch so eine Verbindung mit Stress möglich, sodass das eine oder das andere auftreten kann?
Ja, der Hörsturz kann häufig auch mit so einem Ohrgeräusch einhergehen. Wir nennen das auch manchmal den Totengesang der absterbenden Hörzellen, weil es gibt ja dann Umbauprozesse physiologischer Art in der Zelle. Die Zelle versucht ja mit Reparaturmechanismen sich wieder selber zu reparieren und dann sendet sie ein fehlerhaftes Signal ans Gehirn, was wir in unserem Bewusstsein als Ohrgeräusch wahrnehmen.
Ich meinte jetzt die Patienten, die dann in Anführungszeichen nur mit einem Tinnitus zu tun haben und Gott sei Dank nichts mit Hörsturz. Ist auch, auch bei Tinnitus dann tatsächlich so einen Zusammenhang möglich?
Das wird vermutet, auch dass es dazu Gefäßspasmen kommt, aber eben die so gering sind, dass es noch keinen Hörverlust erzeugt, aber eben eine Fehlreaktion, eine Fehlmeldung ans Gehirn, in dem Sinne, dass wir das als Ohrgeräusch wahrnehmen.
Ja. In der Leitung ist jetzt eine Hörerin aus Berlin. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ihre Frage bitte oder Ihre Anmerkung.
Mhm. Ich habe 1999 einen Hörsturz erlitten, der angefangen hat mit einem sehr starken Tinnitus und dann anschließend, ich habe es kaum zur Arbeit geschafft, mit Gleichgewichtsstörungen und Angstgefühl, genau das, was Sie beschrieben haben. Und ich wurde dann zum Glück vom Arbeitsplatz gleich in die Charité gebracht und habe dort eine Sauerstofftherapie bekommen. Ich war 10 Tage auf der Station und bin ja als geheilt entlassen worden. Circa 10 Jahre später hatte ich nochmal eine, das war das letzte Arbeitsjahr, hatte ich nochmal einen Hörsturz und bin auch gleich in die Charité. Und da wurde keine Sauerstofftherapie gegeben. Ich habe danach gefragt, weil die mir sehr gut geholfen hat. Nein, wir haben herausgefunden, dass es 50-50 ist und deswegen machen wir das nicht mehr. Und ich habe gesagt, naja, aber bei mir war es positiv. Ich gehöre zu dem Positiv 50. Nein, wir machen das nicht mehr. Meine Frage ist, was ist Ihre Erfahrung damit? Und kann es sein, dass die Sauerstofftherapie einfach zu teuer war und dass es deswegen nicht mehr gemacht wird?
Ja, das ist eine klare Frage, aber auch natürlich dann zur Therapie eine Frage. Professor Schipper hat Ihnen zugehört. Dankeschön.
Die hyperbare Sauerstofftherapie ist ein wichtiger Baustein in der Therapie eines Hörsturzes. Wir führen die in Düsseldorf durch. Und zwar der Hintergrund ist der, dass man davon ausgeht, wie ich gerade erwähnte, dass es im Rahmen einer Durchblutungsstörung zu Reparaturmechanismen in den äußeren Hörzellen kommt. Und diesen Reparaturmechanismus können Sie verstärken, wenn Sie in dieser Reparaturphase, also in diesem therapeutischen Fenster, mehr Sauerstoff der Zelle zur Verfügung stellen. Das ist die Idee dahinter. Und es gibt Studien, die das auch positiv signifikant zeigen können. Es gibt aber auch Studien, die keinen Unterschied feststellen konnten. Das war wahrscheinlich gemeint an der Charité mit 50-50.
Was haben Sie denn für Beobachtungen gemacht damit, mit diesem Angebot an Sauerstoff jetzt, der gelöst ist, der dort also gelösten Sauerstoff, der dann in die Region kommt? Das ist ja quasi so eine Tauchfahrt, die man dann macht.
Genau, man macht eine Tauchfahrt. Das heißt, man begibt sich in eine Überdruckkammer, als ob man mehrere hundert Meter unter Wasser ist und dann wird Sauerstoff zugeführt und das ist dann physikalisch gelöster Sauerstoff, also nicht als Hämoglobin, da wird es physikalisch im Blut gelöst und dadurch wird dem Körper und den Zellen mehr Sauerstoff zur Verfügung gestellt und das bei Reparaturmechanismen eben sehr vorteilhaft.
Haben Sie da auch Erkenntnisse?
Ja, wir setzen das ein. Allerdings ist es so, unser Konzept in Düsseldorf ist so, dass wir erstmal nur Cortison verabreichen, die ersten 3 Tage, wie von der Leitlinie vorgesehen. und dann eventuell in Absprache mit dem Patienten die hyperbare Sauerstofftherapie anbieten.
Ich glaube, wir sollten im dritten Teil nochmal der Sendung jetzt nach den nachfolgenden Nachrichten unbedingt nochmal über dieses Verfahren auch sprechen und über Ihre praktischen Erfahrungen, Erkenntnisse auch damit. Wenn wir vielleicht, wir haben ja Zeit nochmal darüber zu sprechen, das nochmal beschreiben, was soll da ganz genau gemacht werden und was bekommt der Patient, wie geht das vor sich?
Ja, der Patient begibt sich in eine Tauchkammer, die ist meist ausgestattet mit so Sitzen. Man kann auch im Bett reinschieben in der Regel. Bei Verbrennungspatienten zum Beispiel ist das wichtig. Man setzt sich dann hin und dann wird eine Tauchfahrt simuliert unter Wasser. Also es wird ein Überdruck erzeugt in der Kammer. Und dann wird gleichzeitig über eine Maske Sauerstoff zugeführt. Und dadurch, durch diesen Überdruck, kann man mehr physikalisch Sauerstoff lösen im Blut als unter normalen Umständen.
Also wie in der Sprudelflasche so ungefähr.
Genau, so ähnlich wie in der Sprudelflasche. Mhm. Genau, wenn Sie den Deckel aufmachen, dann entweicht das. Mhm. Aber solange der Deckel zu ist, bleibt sie da, weil Sie einen gewissen Überdruck in der Sprudelflasche haben. Und man geht davon aus, dass einfach durch das erhöhte Sauerstoffangebot die Hörzelle eine bessere Chance hat, ihre Reparaturmechanismen durchzuführen und dadurch die Heilung und dadurch die Chance, dass das Hören sich wieder normalisiert nach dem Hörsturz, verbessert wird. Mhm. Das ist die Idee dahinter.
Und was sind Ihre Eindrücke? Klappt das? Bei wie vielen?
Also wir sprechen jetzt nicht über Statistiken, wir sprechen jetzt über Eindrücke, also rein subjektiv, ja. Das will ich ja betonen. Meine Eindrücke sind positiv, zumindest berichten die Patienten entweder, dass das Hören auf jeden Fall besser geworden ist oder das Ohrgeräusch, sofern vorhanden, leiser geworden ist. Also die Mehrzahl der Patienten berichtet positiv über die hyperbare Sauerstofftherapie.
Wäre die Frage, wann die angezeigt ist. Es gibt ja einmal den Hörsturz, der eben halt mit der Reduktion der Hörleistung einhergeht. Und dann gibt es auch noch den Hörsturz mit den Ohrgeräuschen. Und Sie hatten bei den Ohrgeräuschen gesagt, das ist so ein Totentanz der Haarzellen. Ja. Totengesang der Haarzellen, den die Menschen dort hören, der äußeren Haarzellen. Das heißt, da ist es ja schon eine Spur weiter und gefährlicher und so weiter. Und dort könnte man mit so einem Sauerstoffangebot etwas machen. Würden Sie es vor allen Dingen für diese Patientinnen und Patienten sehen oder schon auch beim puren Hörsturz?
Wir würden es auch beim puren Hörsturz empfehlen, aber wie ich schon sagte, wir würden erstmal die Cortisontherapie machen. Und wenn die frustran ist, eventuell dann vielleicht noch Cortison ins Mittelohr applizieren. Das kann man auch noch machen zusätzlich, weil man dann höhere Dosen erreichen kann, ohne dass es systemische Nebenwirkungen gibt. Und wenn das nicht hilft, dann würden wir mit dem Patienten absprechen, auch die Option einer hyperbaren Sauerstofftherapie.
Wo genau, wie entstehen diese Geräusche? Wie ist das physiologisch nochmal genau zu erklären? Wo finden die statt im Kopf des Patienten?
Wir gehen heute davon aus, dass es gibt einmal Ohrgeräusche, die im Kopf entstehen, die sind zentraler Genese, und welche, die im Innenohr entstehen, also Cochlea-Genese. Wenn die im Innenohrbereich entstehen, und wir nehmen sie dann bewusst als Ohrgeräusch wahr, kann auch sein, dass die Ohrgeräusche wieder verschwinden, also im Innenohrbereich, aber in unserem Bewusstsein bleiben. Ähnlich wie beim Phantomschmerz. Das ist bekannt, das wissen wir. Und man kann aber auch diese Art von lästigen Ohrgeräuschen heute therapieren durch moderne Verfahren der Verhaltenstherapie.
Womit arbeiten die? Also indem ich mir selbst sage, das ist nicht so schlimm? Oder
nein, also man nimmt Module aus der kognitiven Verhaltenstherapie, auch aus der neurolinguistischen Programmierung, wo man sozusagen eine Art Mini-Manipulation durchführt in unserem Bewusstsein. Weil, wie Sie schon gerade gesagt haben, wenn ich mir das einfach befehle, ich will das Ohrgeräusch nicht mehr hören, das funktioniert nicht.
Nee, das wird immer schlimmer.
Das wird immer schlimmer.
Genau.
Genau. Und wir müssen also unser Bewusstsein anders umprogrammieren, aber man kann es umprogrammieren. Also die Werbung benutzt ja auch solche Manipulationsmethoden, und genauso kann man diese Manipulationsmethoden auch positiv nutzen in der Medizin, dass man durch bestimmte einfache Techniken die Wahrnehmung zumindest dieses Geräusches nicht mehr bewusst im Alltag wahrnimmt. So, das ist die Idee, die dahinter steckt. Und das klappt recht gut. Es gibt seriöse Tinnituskliniken, die das durchführen, und die haben Erfolgsquoten von 70% und mehr.
Ein weiterer Aspekt ist ja eben, wenn etwas dort zurückbleibt, also die Hörleistung jetzt nicht wieder voll herzustellen ist, Es war in dem Reportagebeispiel dann davon die Rede, dass ein Hörgerät angepasst wird. Was für Möglichkeiten gibt es denn dort auszugleichen? Weil es ja sehr schwierig ist, wenn unterschiedlich gehört wird. Das räumliche Empfinden geht zurück, all die ganzen Folgen daraus.
Genau, also durch das stereophone Hören haben wir die Möglichkeit, das Richtungshören. Also wir können feststellen, aus welcher Richtung kommt das Hören. Und wir haben die Chance, im Störschall zu hören. Das heißt, wenn Sie auf einer Seite ertauben oder schlecht hören, haben Sie zum Beispiel in der klassischen Situation Restaurantbesuch, Sie hören dieses Gegrummel, diese Geräusche im Hintergrund, haben Sie Schwierigkeiten, Ihrem Gegenüber zu folgen, weil das zweite Ohr nicht da ist. Das zweite Ohr kann nämlich dann die Hintergrundgeräusche ausblenden und das andere Ohr konzentriert sich auf den Informationsschall. Das funktioniert dann nicht mehr. Ein Hörgerät kann dabei helfen. Es verstärkt natürlich aber auch die Hintergrundgeräusche, also die Sie nicht hören wollen. Das ist manchmal das Problem. Je nachdem, wie stark der Hörverlust ausgeprägt ist, kann auch ein Cochlea-Implantat dann helfen.
Das wäre
sein.
Nämlich dann die weitere Frage. Also diese neue, moderne, erprobte Technik, wenn Sie das noch einmal beschreiben, was genau dahinter steht und inwiefern das helfen kann.
Also es gibt einmal die aktive Mittelohrimplantate, also es gibt das klassische Hörgerät, dann gibt es in der nächsten Stufe, also wenn der Hörverlust stärker ausgeprägt ist, die aktive Mittelohrimplantate. Und wenn der Hörsturz ganz stark ausgeprägt ist bis zur Ertaubung, dann würde man ein Cochlea-Implantat empfehlen. Das Cochlea-Implantat ist eine Elektrode, die in das Innenohr eingeführt wird und direkt den Hörnerv stimuliert. Das Mittelohrimplantat setzt an den Gehörknöchelchen an oder an der Membran hin zum Innenohr und stimuliert so das Innenohr mechanisch, also nicht elektrisch, sondern mechanisch. Mhm. Das ist der große Unterschied zum Cochlea-Implantat, wo es ja elektrisch dann stimuliert wird.
Wenn es weiter in Richtung Hörnerv dann schon gehen würde, das kann nicht mehr überbrückt werden, diese Strecke.
Wenn der Hörnerv zugrunde gegangen ist, meinen Sie?
Vielleicht ein Stück schon mit, wodurch auch immer betroffen ist.
Dann gäbe es noch die Möglichkeit eines Hirnstammimplantates, ein ABI. Auch da hat sich die Technologie enorm weiterentwickelt. Da würde man zusammen mit den Neurochirurgen eine Oberflächenelektrode im Bereich des Hirnstamms positionieren und würde hier das Hörzentrum, also das dittere Neurom vom Hörzentrum stimulieren, was auch in manchen Fällen einen sehr guten Höreindruck gibt.
Also es ist noch nicht alles ausgereizt dann, wenn so eine Problematik auftritt. Es gibt noch eine Möglichkeit obendrauf und da entwickelt sich auch im Moment noch
sehr viel. Ja, also beim Hören haben wir sehr viele Möglichkeiten, was die Hörrehabilitation betrifft.
Aus Gießen ist jetzt ein Hörer am Telefon, der auch eine Verbindung von Tinnitus und Hörsturz auch anfragt, wenn ich es richtig lese. Schönen guten Tag.
Richtig. Schönen guten Tag. Ja, ich hatte zwei Fragen. Die erste ist, kann man einen Hörsturz leichter bekommen, wenn man einen Tinnitus hatte oder den Tinnitus noch hat? Und die zweite Frage ist, kann man einen Hörsturz vorbeugen? Wenn ja, wie kann man einen Hörsturz vorbeugen?
Also die erste Frage, es gibt in der Literatur, konnte bislang kein Zusammenhang festgestellt werden zwischen einem Ohrgeräusch und dem Auftreten eines Hörsturzes, also dass die Gefahr dadurch größer ist oder die Wahrscheinlichkeit. Zu Frage 2, nein, man kann leider dem Hörsturz nicht vorbeugen. Natürlich gibt es Empfehlungen, man soll sich vor chronischen Stress schützen, aber das ist leichter gesagt als getan. Da ist ja auch die eigene Wahrnehmung entscheidend. Es gibt auch keine Studien, die das letztendlich beweisen, diesen Zusammenhang. Also das sind ja alles im Prinzip nur Erfahrungswerte, aber keine belastbaren Studienergebnisse, mit denen wir das sicher sagen können.
Danke für Ihre Frage. Vielleicht noch angehängt, es gibt immer wieder Berichte auch, also laute, schreckliche Geräusche und danach kam ein Hörsturz.
Ja, das spricht ja dann dafür, wenn bestimmte Geräusche, die man vielleicht vorher noch als angenehm empfunden hat, plötzlich als unangenehm oder als schmerzhaft empfindet, könnte ein Hinweis sein, dass man eine starke Stressbelastung hat in seiner Wahrnehmung. Wir nennen das Recruitment, dass es zu einer veränderten Verarbeitung kommt im Gehirn und wir dadurch Geräusche unter Umständen plötzlich als schmerzhaft empfinden. Das gibt es. Und das ist häufig mit Belastungssituationen assoziiert.
Und dann kann aus so einer Stresssituation dann, die es ja auch für den Organismus mitbedeutet, auch durch das Schmerzempfinden, daraus etwas resultieren.
Unter Umständen ja.
Wenn man einen Hörsturz erleidet, soll man sofort handeln, zitiert ein Hörer jetzt in seinem Anruf. Und er will wissen, handelt es sich bei einem Hörsturz wirklich um einen Notfall, der sofortiges Handeln erfordert?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil in den Leitlinien steht drin, der Hörsturz ist kein Notfall. Nun habe ich aber gerade eingangs erzählt, dass ja zumindest derzeit die Hypothese besteht, dass es zu einer Durchblutungsstörung im Bereich der äußeren Haarzellen kommt und dass es da ein Zeitfenster gibt, ein therapeutisches von 7 bis 10 Tagen. Ansonsten stirbt die Hörzelle ab. Das steht also so ein bisschen im Widerspruch.
Ja, ich rutsche hier auch rum auf dem Sessel schon. Ja,
genau. So, das Problem ist, dass es auch eine spontane Heilung gibt. Und wir wissen nicht, wie hoch diese Quote ist. Und wir haben auch keine Indikatoren, die einem anzeigen, in diesem Fall würde eine spontane Heilung einsetzen oder in diesem Fall müssen wir unterstützend eingreifen. Und das ist eine große Schwäche dieser Studien. Wir können nicht sicher unterscheiden zwischen, wenn wir prospektive Studie, Placebo gegen Verum machen, wie hoch ist denn da die Spontanheilungsquote?
Weil keiner sich eine Mehlpille verabreichen lässt, wenn er Probleme hat.
Sozusagen. Und das ist sozusagen dieser Graubereich, in dem wir uns bewegen, was natürlich auch problematisch ist, wenn es um die Frage geht, ob die Krankenkassen die Kosten übernehmen, zum Beispiel für eine stationäre Behandlung, wenn sie notwendig sein sollte aus Sicht des Arztes.
Was ist denn jetzt Ihre Empfehlung für alle Hörerinnen und Hörer, wenn Sie so eine Situation haben? Ab zum Spezialisten oder einen Tag zuwarten oder 2 Tage zuwarten und das passiert dann auch nicht wirklich was Schlimmes?
Nein, also ich würde schon nach 24 Stunden würde ich schon einen Hals-Nasen-Ohrenarzt aufsuchen, weil es können sich auch andere Dinge dahinter verbergen. Es kann ja auch zum Beispiel ein Aneurysma sein, es kann ein Kavernom sein im Kopf, was vielleicht platzt. Solche Dinge können ja auch sein. Man hätte zwar noch neurologische Begleitsymptome, die man als Laie aber nicht unbedingt sofort selber erkennen kann. Also dafür bedarf es schon einer orientierenden klinischen Untersuchung. Es können sich eine ganze Reihe von anderen Krankheitsbildern differenzialdiagnostisch dahinter verstecken. Und schon allein deswegen sollte man eine HNO-ärztliche Untersuchung durchführen lassen, wenn das Hören nach 24 Stunden nicht besser geworden ist. Mhm. Und im Hinblick auf dieses therapeutische Zeitfenster, was ich eben erwähnte, zwischen 7 und 10 Tage, diese Chance sollte man nicht ungenutzt lassen. Also man sollte zumindest probieren, was die derzeitige Schulmedizin zur Verfügung stellt, um zu versuchen, dass sich die Haarzellen wieder regenerieren und der ursprüngliche Zustand des Hörens wieder eintritt.
Es gibt einen Hörer aus Karlsruhe, der da auch nach weiteren Zusammenhängen fragen will, wenn ich hier die Zusammenfassung richtig lese. Schönen guten Tag nach Karlsruhe.
Ja, guten Tag. Ich habe eine besondere Situation in meiner Umgebung und zwar eine gute Freundin von mir, die ist blind und für die ist natürlich die Beidhörigkeit, das gute Hören auf beiden Ohren wichtig. Jetzt hat sie Anfang des Jahres mir gemeldet, dass sie einen, ja nicht Hörsturz, sondern sie sagt, sie kann mal weniger, mal besser hören, es wechselt stark und ist auch mit Schwindel verbunden. Und soweit ich das mitbekommen habe vorhin, ist ein Hörsturz meistens auf einer Seite, also rechts oder links, ohrig. Und sie hat es anscheinend auf beiden Ohren abwechselnd. Kann das irgendwie eine zentrale Geschichte sein? Weil es hört sich nie nach einem klassischen Hörsturz an. Und die Verbindung mit Schwindel.
Ja, also das spricht für ein sogenanntes fluktuierendes Hörvermögen und hat, wie Sie richtig gesagt haben, nichts mit einem Hörsturz zu tun. Also Definition des Hörsturzes hatten wir eingangs der Sendung ja drüber gesprochen. Hier können, wie Sie richtig gesagt haben, zentrale Dinge eine Ursache spielen, wie Durchblutungsstörungen zum Beispiel, also eine TIA zum Beispiel kann ja eine Rolle spielen. Da würden wir auf jeden Fall eine Kernspintomographie empfehlen, um zu schauen, ob es Veränderungen, morphologische Veränderungen im Bereich des zentralen Nervensystems gibt. Der Schwindel spricht auch dafür, dass unter Umständen eine Mitbeteiligung des Labyrinths zu erkennen ist. Das können auch Vernarbungsprozesse sein oder auch eben Stoffwechselprozesse degenerativer Art.
Kann man da etwas machen, wenn das Labyrinth schon betroffen ist? Also dann?
Das ist leider sehr schwierig. Also dieser biologische Degenerationsprozess, der bei uns allen eines Tages eintreten wird, ist heute noch sehr schwer beizukommen. Es gibt interessanterweise auch erste Implantate, wie beim Cochlea-Implantat wird also eine Elektrode in den Bogengang eingeführt, also in das Labyrinth. Und man stimuliert dann mit bestimmten Frequenzen das Labyrinth und versucht dadurch wieder eine ausgeglichene Situation für das Gehirn darzustellen, also dass wir sozusagen wieder normale Meldungen von den beiden Gleichgewichtsorganen links und rechts bekommen und dadurch in der Wahrnehmung das Schwindelgefühl verschwindet oder deutlich geringer wird.
Also die Möglichkeiten, die angesprochen werden heute, etwas beim plötzlichen Hörsturz zu tun, scheinen ja nicht ungünstig zu sein. Trotzdem, wir haben es am Beispiel der Reportage erlebt, könnte da auch etwas eben halt nachbleiben, eben halt ein bleibender Hörverlust daraus resultieren, dem man wiederum begegnen kann. Aber das hat unter Umständen für ganz bestimmte Berufe ja auch Folgen, wenn so etwas zurückbleibt.
Ja, zum Beispiel Flugzeugpiloten, je nach Fluggesellschaft, wo sie tätig sind, kann das ja dazu führen, dass sie dann nicht mehr als flugtauglich eingestuft werden. Und das kann natürlich dramatische Folgen haben für jemanden als Berufsflieger. Es gibt aber auch andere Berufsgruppen, wo eben ein stereophones Hören verlangt wird, vorausgesetzt wird und unter Umständen dann Umschulungsmaßnahmen oder Ähnliches notwendig werden.
Wie ist es denn mit der Bewertung, wenn doch noch wieder Hörvermögen zu gewinnen sein würde? Dann ist zwar das Ereignis in der Vorgeschichte bekannt, aber das würde nicht zur Fluguntauglichkeit beispielsweise jetzt
führen. Nein, das bedeutet jetzt noch nicht, dass man ein erhöhtes Rezidivrisiko hat, sondern man schaut, wie hoch ist die Schwelle, also wie gut ist das Hörvermögen prozentual und da gibt es bestimmte Grenzen, eben zum Beispiel für den Funkverkehr und Ähnliches. Wenn die erfüllt werden, kann man weiter fliegen. Wenn die natürlich nicht erfüllt werden, dann wird es schwierig.
Eine Hörerin aus Bayern ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Sie sind auf Sendung.
Ja, ich bin nicht gemeint, nein?
Doch, Sie sind gemeint.
Ich hatte verstanden, aus Bayern.
Ja, ich habe das, möglicherweise hat das jemand falsch geschrieben, den Ort.
Aha,
also
nein,
ich hab,
Schwerin.
Ah, okay, nee, dann war das falsch geschrieben. Wir vermeiden im Moment doch unnötig jetzt die Namen zu nennen, weil da gibt es datenschutzrechtliche Dinge,
deshalb nenne ich
auch den Ort. Ja.
Danke. Ja, ich hatte ja geschildert, dass ich vor 18 Monaten schweren Hörsturz aus meiner Sicht hatte mit Erbrechen und mit starkem Schwindel. Ich war nicht in der Lage, überhaupt zu gehen, mich zu bewegen, mich im Bett umzudrehen, nicht Zähne putzen, es ging gar nichts, nicht trinken. Also es war ganz, ganz schrecklich. Und übrig geblieben sind trotz Kortisonbehandlung natürlich Hörverlust, starker Hörverlust auf dem Ohr. Tiefe Töne kann ich wahrnehmen, aber kein Sprachverständnis. Und was mich immer am meisten beeinträchtigt, das ist halt dieser Druck auf dem Ohr, wie wenn ich Wasser drin hätte oder Watte. Und das stört mich im Alltag ganz furchtbar. Und das Eigenartige ist, dass ich das für Sekunden ändern kann, wenn ich also an der Ohrmuschel ziehe, nach oben oder irgendwo im vorderen Bereich, wo dieses kleine, wo man das Ohr zudrücken kann, nach oben schiebe oder wenn ich mal mit einem Wattestäbchen, was man nun eigentlich ja nicht soll, mal ins Ohr gehe und dann ist für Sekunden halt dieser Druck weg und ich habe auch den Eindruck, wenn ich liege, habe ich diesen Druck nicht, das mag aber täuschen, das kann ich jetzt nicht so definitiv sagen.
Professor Schippert hat aufmerksam zugehört. Jetzt bin ich auch auf seine Antwort oder Einschätzung gespannt.
Also ich vermute, dass Sie eine so eine Art Perilymphfistel gehabt hatten. Vermutlich ist dann auch die Membran verschlossen worden im Rahmen so einer kleinen Operation. Ich kann das nur vermuten. Und Sie haben sozusagen als Residualzustand, was zurückgeblieben ist, eben diesen Hörverlust und immer wieder dieses Druckgefühl im Ohr, was nicht selten ist. Wir gehen heute davon aus, dass es Fehlermeldungen gibt an das Gehirn und wenn Sie zum Beispiel jetzt manipulieren, äußeren Gehörgang oder am Ohr an dem Ohrläppchen ziehen, dann gibt es eine nervale Impulsreaktion, die führt dann schließlich dazu, dass es zu einer veränderten Verarbeitung kommt und Sie das Druckgefühl kurzzeitig nicht mehr verspüren. Was wir heute in solchen Fällen machen, wir würden unter Umständen je nach Hörverlust hier eine Cochlea-Implantation empfehlen, weil wir gesehen haben, dass durch die Restimulation des Hörnervens sich plötzlich diese Symptome wieder auflösen.
Eine interessante Beobachtung, die der Hörerin mit Sicherheit weiterhelfen kann, zumindest das dann mit ihren betreuenden Ärztinnen und Ärzten zu besprechen.
Sollte sie auf jeden Fall machen.
Dann gibt es immer wieder Fragen auch nach dem Acousticus neurinum, also als Ursache für einen Hörsturz. Wie ist das aus Ihrer Alltagserfahrung?
Ja, der Hörsturz ist eigentlich das erste klinische Symptom für einen Acousticus neurinum, weil das ist ja sonst klinisch stumm. Und der Hörnerv ist sozusagen der erste, der für den Betroffenen subjektiv wahrnehmbar irgendwie eine Veränderung verursacht in seinem Organismus. Und deswegen gehört es heute eigentlich dazu, wenn Sie einen Hörsturz erlitten haben, man hat keine richtige Ursache gefunden, dass man doch heute eine Kernspintomographie macht, weil, wie gesagt, es können sich auch andere Erkrankungen dahinter verstecken, wie Multiple Sklerose. Mhm. Die machen zum Beispiel, kann zum Beispiel auch einen Hörsturz verursachen, Durchblutungsstörungen oder Anomalien zum Beispiel, die man bis da nicht erkannt hat. Auch angeborene Anomalien im Bereich des Ohrknochens können auch so etwas verursachen. Das würde man dann in dieser Bildgebung erkennen.
Wenn jetzt sich ein Tumor, der sich nun wickelt um den Hörnerven im Gehirnteil bereits schon, da wo er im Gehirn ist, wie ist denn ein plötzlicher Hörsturz zu erklären? Man würde sich ja vorstellen, dass der so langsam drückt und das Hörvermögen so langsam zurückgeht. Wieso kommt es da zum Hörsturz?
Ja, auch hier wieder ist diese Hypothese, ich betone Hypothese, dass dieses Gefäß, diese Arteria labyrinthi irritiert wird und dadurch es zu Gefäßspasmen kommt. Denn wie Sie richtig sagen, wenn langsam der Druck erhöht wird auf den Hörnerven, kann der Hörnerv ja auch reagieren. Das heißt, der kann ja auch wachsen, also in einem gewissen Grad. Und da würde man nicht sofort eine Funktionseinschränkung postulieren, sondern auch hier geht man davon aus, dass es so durch Blutungsstörungen kommt, aufgrund des Druckes durch den Tumor und hierdurch der Hörsturz dann auftritt schließlich.
Das ist aber nicht bewiesen.
Das ist nicht bewiesen.
Noch Forschungsgegenstand.
Genau, das ist auch schwierig, das zu zeigen, sowohl experimentell als auch vielleicht in prospektiven Studien.
Herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe und Fragen. Vor allem aber Dank auch ja an unseren Studioexperten Professor Jörg Schipper. Er ist der Direktor der HNO-Universitätsklinik und Polyklinik in Düsseldorf.